Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt. Ich bin Dominik Heinz. Und wenn du dir die Frage gestellt hast, wie du deine Investition in 3D-Drucktechnologie möglichst schnell amortisieren kannst, naja, dann bist du heute genau richtig, denn heute werfen wir einen Blick darauf, welche Strategien und Ansätze wirklich funktionieren, um das Maximum aus deinem 3D-Drucker, ach Quatsch, aus deiner digitalen Werkstatt der Zukunft herauszuholen. Und ich bin heute nicht alleine, sondern unser OT-Experte Dennis ist heute auch wieder mit dabei, um genau, passgenau die Lösungen mit euch entsprechend umzusetzen und einen Impuls zu setzen. Dennis, schön, dass du da bist.
Grüß dich, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Mensch, Dennis, ich glaube, wir wollen heute mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen, ne, wie man denn überhaupt das ganze Thema Investitionen und auch einen wirklich echten Mehrwert halt umsetzen kann. Und wir sind wieder bei diesem klassischen Fragespiel natürlich. Rechnet sich denn überhaupt ein eigener 3D-Druckprozess, ja oder nein? Und wie läuft das mit dieser Investition ab? Und wir werden heute halt einen klaren Fokus drauf setzen. Und viele Werkstätten zögern ja, weil sie nicht genau wissen, wie die Anschaffungskosten schnell wieder reingeholt werden. Und wie siehst du denn das ganze Thema?
Absolut. Also ich weiß ja, dass dieses Thema für viele Werkstattleiter und Geschäftsführer ein echter Knackpunkt ist. Ich denke mal, die Erfahrung hast du mittlerweile ja auch gemacht mit uns aus der OT. Und deshalb freue ich mich wirklich, dieses Thema jetzt bei der Podcast-Folge gemeinsam mit dir zu besprechen. Und ich freue mich wirklich darauf, gemeinsam mit dir Licht ins Dunkle zu bringen und zu zeigen, wie man aus einer Investition einen echten Mehrwert zieht.
Ja, das klingt doch extrem gut auf jeden Fall. Wo siehst denn du da aktuell die größten Hürden? Also wir wissen, dass die erste Hürde natürlich im Kopf entsteht. Oh Gott, nein, ich möchte keine neue Investition tätigen aus verschiedensten Gründen. Aber wie siehst du denn das ganze gerade Thema? Also wo siehst du denn auch in den Gesprächen und auch in unseren Projekten, bevor die Kunden bei uns wirklich Kunden werden?
Das stimmt, ja. Die größte Hürde aus meiner Sicht würde ich jetzt so einschätzen, dass es oftmals die Angst ist, eine Fehlinvestition zu tätigen. Aber der Schlüssel liegt ja darin, von Anfang an die richtigen Anwendungen zu identifizieren. Beispielsweise lassen sich mit 3D-Druck schnell Testorthesen oder Prototypen herstellen, die in der traditionellen Fertigung viel Zeit und viel manuelle Ressourcen kosten würden. Und das sind direkte Einsparungen, die sofort messbar sind und spürbar für die Leute in der Werkstatt, die es sonst traditionell fertigen würden.
Mhm. Ja, also das ist ja, was unsere Kunden ja auch bestätigen. Na, wenn der Drucker dann im System ist und im OT-Haus dann auch eingesetzt wird, dass ich halt relativ schnell schon ein messbarer Erfolg oder eine messbare Einsparung, wenn man das so definiert, halt schon auch ersichtlich ist. Und aber gibt es denn so konkrete Hilfsmittel, wo du sagst, von wegen, das ist so ein bisschen der No-Brainer, dieser erste Einstieg eben bei der OT-Werkstatt, ne, was du empfehlen würdest? Also womit sollte denn die OT-Werkstatt anfangen im Bereich 3D-Druck?
Ja, wie immer eine sehr gute Frage von dir. Wir sehen ja bei unseren Kunden, dass zum Beispiel DAFOs oder Lagerungsorthesen bereits sehr gut gedruckt werden können und sich das in klassischen Prozessen adaptieren lässt. Das wäre jetzt so ein ganz einfacher Einstieg jetzt mal in die Thematik.
Ja, du Dennis, also ich kenne zwar schon den Prozess, gerade den digitalen Prozess, aber natürlich nicht den klassischen Prozess in der Tiefe. Und ich bin halt nicht Orthopädietechniker, aber hol mich doch bitte einmal ins Boot, wie denn dieser klassische Herstellungsprozess aussieht für eines der Hilfsmittel, die halt so total prädestiniert sind.
Ja, kann ich gerne machen. Dann würde ich vorschlagen, dass ich dir das mal anhand einer DAFO erkläre. Weil die DAFO ist ein Hilfsmittel, welches in fast allen OT-Werkstätten hergestellt wird. Und das DAFO-Design, egal wo man in Deutschland oder auf der Welt ist, ist als solches mehr oder weniger immer das Gleiche. Heißt, es ist ein gewisser Standard vorhanden. Und wenn ich jetzt also mit einer relativ einfachen Versorgung in den 3D-Druck starten möchte, ist meine Erfolgschance natürlich höher, als wenn ich direkt hochkomplexe orthopädietechnische Hilfsmittel drucken wollen würde. Ja, und das ist im Prinzip der erste Punkt, warum ich mit einer DAFO anfangen würde. Und ein weiterer Punkt ist, dass der Prozess der traditionellen Fertigungsweise sehr viele kleine Arbeitsschritte hat. Und ich habe mir mal einen Spickzettel gemacht. Es sind nach meiner Überlegung 16 Arbeitsschritte vom Gipsabdruck bis zum Gurtvernieten notwendig, um eine DAFO herzustellen, Dominik.
Ui, also 16 Schritte, bis dann überhaupt die DAFO konventionell oder klassisch hergestellt ist. Das klingt auf jeden Fall erstmal für mich nach, ich sag mal, sehr viel manuellen Aufwand, den man da betreiben muss und aber auch viel Zeit, oder? Also wirklich Mannzeit, Aufwandszeit.
Ja, also viel Arbeitszeit, also viel
Ja.
menschliche Arbeitszeit in der Werkstatt, an der Werkbank, um die ganzen kleinschrittigen Prozessschritte auch durchzuführen. Genau.
Ja, verrückt. Und wie ist es jetzt in deinem Spickzettel so schön, wenn man das Ganze jetzt als digitale Werkbank betrachtet oder additiv, also 3D-Druck per
Ja.
3D-Druck herstellt?
Was schätzt du denn, wie viele Arbeitsschritte das dann wären bei einer digitalen Fertigung oder
Ich
additiv?
unschätzen, aber ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, wenn du sagst, 16 sind es im Klassischen,
Ja, genau,
dann
16,
sage
ja.
ich 6.
Ja, das stimmt auch
Einfach
tatsächlich, ja.
gekürzt, ich habe einfach den Zehner gekürzt. Echt, ja, sind
Aber
6,
wir haben uns
okay.
ja auch gar nicht abgesprochen oder so, aber es
Ja.
sind tatsächlich 6. Und um da vielleicht jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, also viele kennen ja die Arbeitsschritte bei der traditionellen DAFO, da möchte ich jetzt gar nicht so tief hineingehen, aber bei der additiven Fertigung komme ich auf 6 und die Erklärung ist, als ersten Schritt nimmt man den Scan, dann als zweiten Schritt den Patientenscan modellieren, dann kommt schon der dritte Schritt mit, dass die Orthese digital konstruiert wird und der Druckjob gestartet wird. Beziehungsweise der vierte Schritt wäre dann den Bauraum packen, dann wird gedruckt. Das zähle ich nicht als Arbeitsschritt für den Menschen dazu. Ja, und dann, wenn dann fertig gedruckt ist, kommt der Postprozess und dann der letzte, sechste Schritt wäre dann die Gurte draufnähen. Also
Ja.
komme ich somit in meiner Rechnung auf 6 Arbeitsschritte bei der additiven Fertigung in Bezug auf 16 bei der traditionellen Fertigung.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr verkürzt.
Absolut.
Ja, definitiv, definitiv. Okay,
Dabei
genau.
im Prinzip könnten wir jetzt ja schon die Podcast-Folge hier beenden.
Mach mal einen Haken dran, nein,
Aber
Spaß.
ja, ist ja schon das Verkaufsargument schlechthin für einen 3D-Drucker, der hochwertige, abgabefertige Hilfsmittel drucken kann.
Theoretisch schon, aber wir wissen ja, unsere Zuhörer, du als Zuhörer bist natürlich total kritisch und denkst dir so von wegen, ja, das war ja klar, dass ihr das erzählt. Schon klar. Aber ich habe natürlich noch mal bei mir auf meinem Spickzettel noch mal ein, zwei weitere Fragen, die das halt sind. Und gerade beim Thema Auslastung, ne? Oft hören wir ja, wenn ich mal so die letzten 7 Jahre bei uns so ein bisschen Revue passieren lasse, also bei mir jetzt am Tagesende, ne, na, die Drucker, die stehen ja nur herum und die sind nicht wirklich ausgelastet. Und hier sehe ich persönlich halt immer das gleiche Problem, dass es einfach keinen richtigen Ansprechpartner gibt, der die Drucker oder den Drucker halt wirklich bedienen kann. Und das nächste ist, was ich halt auch die 7 Jahre schon gesehen hatte. Es gibt gar kein Team aus den verschiedenen Gewerken, die den Vorteil oder den Nutzen von 3D-Druck erkennen, sondern es wird häufig runtergespielt. Ah, da haben wir halt eben diesen Spielzeugdrucker und naja, das macht halt hier der, wie auch immer, wer geahndet, ne, der macht es halt für so ein bisschen Innovation und so weiter und so weiter. Aber hast du denn, Dennis, mal einen entsprechenden Tipp, wie man die Maschinen denn besser in der OT-Werkstatt nutzen kann? Also im Maschinenbau weiß ich das ja, da kann ich ja hoch und runter erzählen, aber gerade in der OT-Werkstatt, hast du da mal einen Tipp für den Zuhörer?
Was mir auf der Formnext aufgefallen ist bei den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, viele haben so kleine Blockaden im Kopf, weil fast alle Firmen haben ja mittlerweile ein oder mehrere FDM-Drucker. Aber wir kennen das ja alle. Wir selber haben natürlich auch privat FDM-Drucker zu Hause und nicht gleich einen großen industriellen Pulverdrucker. Und da ist es ja auch so, dass man sehr viel Zeit und Schweiß reinstecken muss, dass ein FDM-Drucker auch vernünftig fehlerfrei durchläuft. Ja, und gerade im geschäftlichen Umfeld, wo man ja nicht immer so viel Zeit hat, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, viele haben so eine innerliche Blockade, weil sie denken, 3D-Drucker ist zeitintensiv. Jein, es kommt immer drauf an, welchen Drucker ich habe. Ist das eher für den Hobbygebrauch oder soll das etwas Professionelles sein? Und wenn es in den Hobbybereich geht, da würde ich das dann schon bestätigen oder das machen alle, glaube ich, die dann sagen, ja, so ein FDM-Drucker, der läuft nicht mal eben so durch. Ja, das ist ein Basteldrucker, da muss ich viel einstellen. Und das ist vielleicht erstmal so die größte Hürde, weil man denkt, pauschal ein 3D-Drucker, ist egal welche Technologie, erfordert viel Arbeitszeit und viel Schweiß, den ich da reinstecken muss, dass es gut funktioniert. Das ist erstmal das Erste, was ich sagen würde. Ja. Das Zweite ist, die Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, bekomme ich auch hin und wieder mal zu hören. Und eine Lösung könnte sein, dass man einen Hauptverantwortlichen ernennt, der das federführend begleitet und dass man nicht dazu geneigt ist, wieder in die traditionelle Arbeitsweise zu gehen. Was ja aber auch nicht schlecht ist. Aber man sollte gerade am Anfang eine gute Mischung aus traditioneller Fertigung und additiver Fertigung finden. Und was aus meiner Sicht noch wichtiger ist, eine Schleifmaschine oder eine andere Maschine läuft erfahrungsgemäß ja auch nicht 24/7 durch. Und ein 3D-Drucker hat wahrscheinlich mehr Betriebsstunden in der Woche als eine Fräse. Und da macht man sich ja auch keine Gedanken, wie eine Fräse ausgelastet ist in der Regel. Ja. Nur weil, ja, und ich denke mal, da ist der Transfer im eigenen Kopf leichter herzustellen, weil die Fräsen seit Jahrzehnten als ein Teil der OT-Werkstatt angesehen werden. Und wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass ein gekaufter Drucker, der hochwertige gedruckte Hilfsmittel herstellen kann, muss immer drucken, dann bin ich davon überzeugt, nimmt man sich selber den Druck raus und ist entspannter, was das Thema angeht. Ja, der Drucker, den ich jetzt für ein relativ hohes Invest, also ich sage eher, ich sage auch extra, relativ hohes Invest gekauft hat, der muss immer drucken, sonst kostet der nämlich Geld. Ja, aber eine Schleifmaschine oder eine Fräse läuft ja auch nicht 10 Stunden pro Tag durch.
Richtig. Und wenn man das halt auch wieder so ein bisschen betrachtet, da gab es ja auch ein Investmentniveau am Tagesende für die Anlagen, die auch jetzt schon im Betrieb sind.
Das habe ich vergessen, ja.
Ich glaube, der einzige Unterschied ist nur, dass die Maschinen häufig schon abgeschrieben sind. Und der 3D-Drucker halt eben nochmal so ein Neuinvestment ist oder die Prozesskette dafür ist ja nicht nur der 3D-Drucker an sich, je nachdem, wie man sich da aufstellen will. Aber ich sehe das ganz genauso. Also das ist ja auch bei anderen Kunden bei uns im Maschinenbau oder im Prototypenbereich, da drucken die Drucker halt auch nicht die ganze Zeit. Ne? Hier gibt es zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Werkzeugen und Anlagen, die dann entsprechend produziert werden oder Komponenten, aber auch diese laufen halt nicht komplett durch, also nicht von morgens bis abends. Das ist halt auch ein Trugschuss. Anders wiederum sieht es halt aus, wenn wir zum Beispiel in einer additiven Serienfertigung sind. Also wenn ihr viele finale Produkte in kurzer Zeit produziert, also so wie man das früher halt oder wie man das halt wirklich in der Produktion halt sieht, dann laufen die halt wirklich durch. Aber auch hier hat man schnell 2 Druckjobs am Tag, die dann durchlaufen oder mehrere Anlagen. Und auch das ist aber möglich. Auch das ist was ja unsere Kunden in den verschiedenen Segmenten ja auch einsetzen und auch beweisen können, dass das halt funktioniert. Aber genau dieser Irrglaube im Kopf, ne, der muss halt 24/7 laufen, sehe ich genauso wie du. Ne? Man sollte sich erstmal rantasten und erstmal anfangen mit den Versorgungen. Es ist halt auch nur ein Tool am Tagesende, ein Werkzeug am Tagesende, ne, um halt sein fertiges Hilfsmittel halt herzustellen zu können.
Genau. Ja, dann passt das ja, dann sind wir uns ja mal wieder einig, Dominik.
Ja, das verrückt auf jeden Fall. Genau. Aber jetzt habe ich auf meinem Spickzettel nochmal einen nächsten Punkt, und zwar zum Thema Budget. Was ist denn eigentlich, wenn das Budget knapp ist? Weil ich sag mal, jeder möchte natürlich oder scheut sich natürlich generell auch ein Investment zu treiben, je nachdem immer Bezug auf, was ist der Gegenwert davon. Man kann das halt relativ schwierig greifen, und es ist halt so von wegen, ne, die meisten sagen halt, ich habe kein Budget für so eine Anschaffung. Ne? Wir als Druckerfachmann zum Beispiel haben ja verschiedenste Möglichkeiten, unsere Kunden ja auch diesbezüglich zu unterstützen. Also das ist ja das Thema auch Finanzierung oder Leasing oder Miete. Je nachdem, was der Kunde halt wirklich möchte, können wir da ja verschiedene, ich sag mal, verschiedene Lösungen etablieren, damit das halt passgenau ist. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch dieses Thema, ja, irgendwie, ich habe kein Budget dafür. Und je nach Bedarf der Kundensituation eben gibt es auch unterschiedliche Risiken, unterschiedliche Laufzeiten oder. Und wie ist denn das eigentlich? Wie schätzt du denn das Risiko ein für so ein Investment oder wie man das halt entsprechend minimieren kann, wenn du jetzt mal mit der OT-Brille nochmal drauf guckst?
Eins vorweg, ich habe vor ein paar Tagen Kontakt geknüpft zu einer Dame, die sich ja mehr oder weniger auch darauf spezialisiert hat, was Förderprogramme im Gesundheitswesen angeht, um Handwerksbetriebe, die sich der Digitalisierung verschrieben haben, dann auch zu unterstützen. Ja, und wer da mal Interesse dran hat, dann kann ich auch gerne den Kontakt herstellen. Schreibt mich einfach an oder ruft mich einfach an, und dann kann ich da entsprechend vermitteln. Was ich, muss ich auch ehrlich zugeben, bis vor kurzem gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man auch als OT-Betrieb, wenn man jetzt in die Digitalisierung investieren möchte, ist ja schon breit aufgestellt, das Themengebiet Digitalisierung, dass es da tatsächlich auch Förderprogramme gibt. Ja. Ja. Das finde ich aber auch schon mal ganz cool, was natürlich dann auch das finanzielle Risiko ein bisschen kleiner macht.
Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben ja auch das ein oder andere Förderprojekt in den letzten Jahren, also was halt durch Fördergelder querfinanziert wurde, damit halt wirklich dem Unternehmen geholfen ist und Entlastung da ist. Also in anderen Bereichen sehen wir das auch. Aber echt spannend, dass es halt wirklich eben auch in OT-Handwerksbetrieben auch die Möglichkeit gibt. Ich schätze mal, dass es auch ein bisschen bundesweit abhängig ist, in welchem Bundesland ist jetzt gerade der Betrieb. Ne? Die einen sind ein bisschen konjunkturstärker, die anderen ein bisschen schwächer. Aber es ist ja cool, dass du da auf jeden Fall einen guten Kontakt aufgetan hast, wo sich jemand mit dem Thema auch austauscht. Und auch hier appellieren natürlich, wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann einfach mal Dennis kontaktieren, und der macht da sehr gerne mal den Türöffner.
Ja, gerne. Ja, und bezüglich Budget, also die, oder du hattest ja erstmal die Kernfrage in den Raum geworfen mit dem Argument, ja, ich habe kein Budget für so eine Anschaffung. Mhm. Es ist natürlich alles sehr individuell zu betrachten, wenn es ums Budget geht. Da stecke ich natürlich auch nicht in die Investition oder in der Investitionsplanung der jeweiligen Betriebe drin. Ich kenne sonst die Rahmenbedingungen nicht. Aber was man auch nicht vergessen darf, dass wenn man Personal sucht, weil die Werkstatt ausgelastet ist, weil die viel zu viel zu tun hat, dass Personal ja auch Kosten verursacht. Und ich sage dann nur Arbeitgeber brutto. Und wenn man sich das mal aufs Jahr ausrechnet, dann, mein Eindruck ist, dass viele Geschäftsführende vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben, dass ein Arbeitnehmer ja auch ein jährliches Gehalt bekommt. Ja? Ja, ja. Und wenn man dann bedenkt, Arbeitgeber brutto ist ja Faktor 1,2, und laut einer renommierten Online-Bewertungsplattform ist das durchschnittliche Gesellengehalt 2023, also von Orthopädie-Techniker-Geselle, 32.400 Euro. Mhm. Also der bundesweite Durchschnitt von einem Gesellen. Und wenn ich jetzt das Arbeitgeberbrutto habe, mal 1,2, komme ich hier auch auf ein Jahresbrutto von 38.880 Euro. Mhm. Ja. Ja, und wenn man dann bedenkt, dass auch da gibt's laut einer renommierten Online-Plattform, hat man ja 250 Arbeitstage circa im Jahr, abzüglich durchschnittlich 30 Tage Urlaub, dann noch Krankheitsquote, komme ich auf 205 Arbeitstage, wohingegen ja der Drucker abzüglich einem Tag geplante Wartung ohne jetzt kaputt zu gehen, ja, aber da gibt es keine Statistik, deshalb konnte ich da jetzt keine Statistik hinzuziehen, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass er nur einen Tag oder einen Dreivierteltag wegen Wartung ausfällt, dann kommt der Drucker theoretisch auf 364 Betriebstage. Also das ist vielleicht ein Faktor, wenn der oftmals vergessen wird, das merke ich zumindest, wenn ich dann in Gesprächen bin, man geht dann einfach nur nach dem Preis und sagt, ja, das ist zu teuer oder oh, das ist aber viel Geld. Aber ich glaube, in dem Augenblick vergisst man, dass die Angestellten auch Geld kosten.
Ja, das glaube ich auch. Es ist wieder ein anderer Kostenblock am Tagesende, zumindest buchhalterisch. Und aber es ist ja auch mal schön, so eine Aufstellung zu haben und das auch einfach mal aus einem anderen Blickwinkel auch vielleicht zu betrachten. Mhm. Weil man muss ja auch mal sagen, ne, so eine Anschaffung, egal welches Drucksystem, ist immer die Frage von wegen, man hat halt ein bestimmtes Investmentniveau, was man sich betrachten muss, aber was kriegt man halt im Gegenwert? Und das haben wir in den letzten Folgen auch schon hoch und runter erzählt, weil wir das ja auch bei unseren Kunden, gerade bei kleineren Kunden ja auch sehen, da ist es halt schwierig, dass die Fachkraft noch irgendwie, also Fachkräfte oder Azubis überhaupt ins Unternehmen zu bringen, weil Handwerk vielleicht nicht mehr ganz so on vogue ist, nicht mehr so toll, so schick ist, wie man sich das vielleicht früher mal vorgestellt hatte. Und oder viele gehen halt auch in Rente. Und dann muss man natürlich trotzdem gucken, weil die Versorgungsanzahl wird ja nicht weniger. Also das würde mich persönlich extrem wundern.
Ja.
Und da ist halt immer so dieses Thema von wegen, kann man relativieren? Was kriegt man halt als Gegenwert natürlich dafür? Wenn man halt dann eben sich auch so eine Gesamtlösung mal anschaut, im Vergleich halt, wenn man halt keine Fachkräfte hat, auf die man einfach mal so zurückgreifen kann, weil die Zeiten haben sich halt einfach ein bisschen geändert, das muss man leider sagen.
Ja, aber nochmal zu dem Budget. Ich würde jetzt einfach mal eine kleine Wette starten. Ja?
Sehr schön.
Also ich wette, dass viele Zuhörenden denken, dass ein Pulverdrucker, mit dem man abgabefertige Hilfsmittel drucken kann, zu teuer ist. Also auch da, was immer das auch bedeutet, zu teuer, ja. Aber ich wette, dass viele denken, dass er zu teuer ist. Man denkt vielleicht, das bekomme ich aus den Gesprächen heraus, die, also wenn ich dann so frage, ja, okay, was schätzt ihr denn, wie teuer der Drucker XY ist? Und dann nennen die mir ganz oft einen sechsstelligen Betrag. Und meine Aufforderung an euch alle, schickt mir mal eure Schätzung, wie teuer ein Pulverdrucker-Setup ist. Bedeutet Drucker, Materialhandlingstation und eine Strahlanlage. Und bitte natürlich nicht im Internet eingeben und dann einen genauen Preis mir schicken. Also einfach aus dem Bauch heraus. Und die Person, die am nächsten dran ist, der schenke ich einen sinnvollen Testdruck eines Hilfsmittels eurer Wahl, welches in den jeweiligen Bauraum passt, im SLS-Verfahren oder Multijet-Fusion.
Ja, das klingt doch nach einer sehr schönen Saalwette, wie man früher
genau, bei Saalwette, ne, oder?
Genau. Ja. Das finde ich gut. Also du als Zuhörer bist jetzt gefragt, ne, bitte jetzt nicht recherchieren, sondern jetzt, wenn du das gerade hörst, einmal kurz Pause drücken. Ja, im Player kurz Pause drücken und dann einfach eine Nachricht an Dennis schicken. Der ist bei LinkedIn, das wisst ihr, glaube ich, alle so langsam, oder in den Kommentaren. Ne, es gibt auch in dem entsprechenden, je nachdem, wo ihr gerade seid, in welcher Plattform, gibt es ja unten so eine Kommentarspalte. Einfach mal dort reinschreiben und dann können wir das reviewen, beziehungsweise Dennis kann das dann reviewen und dann mal schauen, wer am nächsten dran ist. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Coole Wette, definitiv.
Ich würde mal sagen, dass die Wette dann eine Woche gültig ist bis zur Veröffentlichung des nächsten Podcasts, oder was sagst du?
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. So machen wir das und wenn sich keiner beteiligt von wegen, dann sind wir einfach nur traurig und werden gar keine Folge mehr machen. Nein, Spaß. Wir haben noch einiges zu erzählen, glaube ich. Wir haben uns gerade so gut eingegroovt, ne, muss ich sagen.
Schon, oder?
Ja, ja, finde ich auch. Doch, doch. Also, und es scheint ja auch wirklich Interesse da zu sein. Ja, sehr gut. Ich gucke mal gerade noch auf meinen Zettel, weil ich habe hier noch mal ein, zwei Sachen habe ich sogar noch drauf. Genau. Und zwar, kann 3D-Druck auch ein Verkaufsargument eigentlich sein? Also ein Verkaufsargument im Sinne von nicht, ich verkaufe jetzt einen 3D-Drucker, sondern perspektivisch gerichtet, wie hip und cool und innovativ und modern ist eigentlich mein Unternehmen, dass wir digitale Prozesse leben und nicht nur davon irgendwie träumen, sondern das wirklich umsetzen. Da haben wir ja auch ein paar Kunden bei uns in der Datenbank, die das ja wirklich sehr stark propagieren und das sehr positiv aufstimmt. Aber Dennis, wo siehst du denn da, sage ich jetzt mal, so ein Verkaufsargument auch, ne, wie du dein Unternehmen verkaufsargumentseitig ausstatten könntest, wenn du das in der OT-Werkstatt halt einsetzt?
Ja, also ich als Handwerker und mit meiner OT-Brille auf würde da ein klares Ja hintersetzen hinter der Frage. Und der 3D-Druck ist ja nicht nur ein Werkzeug in der Werkstatt, sondern ist ja auch ein Statement. Und viele Kunden schätzen es, wenn ein OT-Betrieb zeigt, dass es auf dem neuesten Stand der Technik ist. Und ich habe einige Kunden, vor allen Dingen aus der OST-Branche, die stellen sich ihren SLA-Drucker in den Verkaufsraum. Mhm. Und da der ja auch richtig schick aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein richtiger Eye-Catcher ist und auch ein Zeichen dafür, dass man ein modernes Unternehmen ist.
Ja, das stimmt. So mal ja gerade die SLA-Drucker, die kann man ja relativ gut repräsentativ auch zeigen. Und wenn man dann halt eben in das Unternehmen reinkommt und sieht dann schon, was ist denn da los? Da wird jetzt live irgendwie in der Windschutzscheibe oder vor der wie nennt sich das denn? Ich habe gerade eine Wortfindung.
Schaufenster,
oder? Genau, dankeschön. Am Schaufenster sieht man dann, wie dort so eine Orthese oder so ein Hilfsmittel gedruckt wird. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, da hast du vollkommen recht. Definitiv.
Also was jetzt nicht heißen soll, dass der komplette Workflow im Verkaufsraum steht. Also da steht dann nur der SLA-Drucker und die beiden anderen Maschinen, das heißt die Wash und die Cure, stehen selbstverständlich in der Werkstatt beziehungsweise in einem separaten Raum. Also es steht dann wirklich nur der Drucker im Verkaufsraum.
Genau, aber dann der Kleine, ne, dann machen wir den kleinen Drucker, der kommt im Verkaufsraum, damit es innovativ aussieht. Und der Große, wo man viele Versorgungen dann über Nacht produzieren kann, ist dann wirklich in der Werkstatt. Nee, aber ja. Die sehe ich genauso, definitiv. Also und damit, sage ich jetzt mal, zählt das ja auch wirklich komplett auf deine, du als Zuhörer, auf deine Marke des Sanitätshauses halt ein, wenn du da halt eben Innovation zeigen kannst.
Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und es geht ja darum, sichtbar zu machen, was man kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit Hilfe von 3D-Druck das eigene Unternehmen auch attraktiver zu machen, zu gestalten, sowohl für Personal, aber auch für Kunden.
Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt nochmal zusammengefasst, weil jetzt sind wir wirklich so langsam am Ende an der Zielgerade gerade. Und zwar, Dennis, jetzt rekapitulier doch einfach mal, was sind denn die ersten Schritte, um die Investition zurückzuverdienen, beziehungsweise zu erwirtschaften, zurückzuverdienen? Oh Gott, was ist das für ein komisches Unwort? Nein, die Investition wieder zu erwirtschaften. Ne? Kannst du das vielleicht einmal nochmal so knackig kurz zusammenfassen?
Ja, also meiner Meinung nach sollten die Prioritäten darauf liegen, als erstes eine einfache Anwendung finden, womit man startet, beispielsweise eine DAFO oder eine einfache Lagerungsorthese, weil das sind Standardversorgungen und damit kennt man sich aus und da tut man sich vielleicht nicht so schwer, das Additiv zu fertigen. Als zweiten Punkt würde ich vorschlagen, in die Beratung zu gehen mit Leuten oder Firmen, die sich in der Branche auskennen oder mit der Materie auskennen und dieselbe Sprache sprechen. Mit uns zum Beispiel. Ja? Und als dritten Punkt würde ich sagen, jetzt ganz frisch bei mir auch nochmal im Kopf implementiert, sich nach Fördermitteln zu erkundigen oder nach entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten zu fragen. Auch da können wir ja auch behilflich sein. Es gibt ja schon einige Finanzierungsmöglichkeiten, die individuell auf einen OT-Betrieb angepasst werden können von uns. Und ja, als vierten und letzten Punkt sehe ich, dass man die Vorteile, durch die additive Fertigung entstehen, dass man diese auch klar kommuniziert, sowohl zum Arbeitnehmenden, zu den Kunden oder auch zu den Einrichtungen, die man mit Hilfsmitteln versorgt.
Ja, also ich sag mal, das sind nochmal vier sehr gut zusammengefasste Punkte, ne, die halt einfach mal einen großartigen Einblick natürlich bringen, gerade bei diesem Thema Investition. Und Dennis, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute auch wieder dabei warst und auch von deiner Seite nochmal so einen Impuls gegeben hast. Und ich hoffe natürlich, dass wir dir als Zuhörer einfach mal wieder aufzeigen konnten, dass eben 3D-Druck und eine digitale Werkstatt keine Hürde darstellen soll, sondern einfach eine Chance ist, um halt den richtigen Hebel anzusetzen in Richtung Zukunft. Und hier drauf aufbauend werden Dennis und ich auch nochmal in der nächsten Folge nochmal einen Schritt weitergehen. Und zwar, wir werden nochmal ein bisschen genau darüber reden, eben wie man zum Beispiel 3D-Druck mit bestehenden Werkzeugen kombinieren kann. Also seid gespannt. Hört nächste Woche zu, denkt an die Saalwette, ja, also bis die Folge dann veröffentlicht ist, könnt ihr gerne nochmal eure Abschätzung geben. Und in den Shownotes werden wieder ein paar Sachen mit dabei sein, gerade das Thema auch unser Praxisleitfaden für die, die es noch nicht in den Händen halten, 3D-Druck in der Orthopädietechnik, und schreibt uns gerne eine Bewertung, eine positive Bewertung natürlich bei dem Podcast-Anbieter, den ihr gerade aktuell nutzt. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, da freut sich auch der Algorithmus natürlich, dass noch mehr Leute das Ganze dann auch aus der OT-Branche sehen, und kommt in die LinkedIn-Gruppe 3D-Druck in der Orthopädietechnik, Anwender aus Deutschland, findet ihr auch in den Shownotes. Und ganz wichtig, fangt an zu handeln. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann meldet euch bei uns. Ne? Wir begleiten euch auf dem Weg zur digitalen Werkstatt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.